ARD.
Vielleicht auch aufgrund dessen, wie wir so groß geworden sind oder ich groß geworden bin, ist das Thema Vertrauen ja auch ein ganz sensibles und sehr besonderes. Also so diese Art Urvertrauen. Alles ist gut, wir leben gut, es ist alles friedlich, es gibt wenig Stress. So, also bei uns gab es super viele Stressfaktoren jeden Tag.
Arm und trotzdem. Ein Podcast von Enjoy vom NDR.
Willkommen in unserem Podcast Arm und trotzdem. Ich bin Steffi Kim und arbeite in der Musikbranche.
Mein Name ist Falk Schacht. Ich bin Journalist und Autor und Steffi und ich, wir kennen uns seit 20 Jahren aus der Musikindustrie. Wir haben wirklich über sehr viel geredet in den 20 Jahren, aber eigentlich so gut wie nie darüber, dass wir in Armut aufgewachsen sind.
Dieses Thema kam erst vor wenigen Jahren auf unseren Tisch und ist auch der Grund dafür, warum es diesen Podcast gibt, weil wir endlich einen Raum schaffen wollten, wo dieses Thema auf Augenhöhe und mit Betroffenen thematisiert wird. Dazu laden wir uns Gäste und Gästinnen ein für jede Folge. Das war nicht einfach, es klingt immer so locker flockig, doch es erfordert schon Mut, über dieses Thema zu sprechen, weil es so sehr mit Scham behaftet ist.
Wusstet ihr zum Beispiel, dass Alleinerziehende in Deutschland mit Abstand am meisten von Armut betroffen oder gefährdet sind? Über 40% sind das genau. Und diese Zahlen, die so eben gar nicht so richtig greifbar sind, die versuchen wir über die Geschichten unserer Gäste besser spürbar zu machen.
Wir waren arm und trotzdem sprechen wir jetzt darüber. Heute tun wir das mit Janine Uhlmann. Sie hatte früher kein Geld für Schokolade und heute isst sie jeden Tag. Sie ist Fernsehmoderatorin und Podcasterin. Herzlich willkommen, Janine.
Janine, zum Beginn dieser Folge müssen wir einmal etwas anders machen, als wir das in den anderen Folgen gemacht haben. Das hat einen bestimmten Grund, nämlich, dass wir drei uns alle sehr gut kennen.
Ja, es ist unglaublich, dass wir jetzt hier so zusammensitzen. Für mich hat das ganz viele Flashbacks und ich habe auch schon überlegt, wie lange wir uns kennen.
Also definitiv aus den 2000ern, 2001. Mhm. Und das Verrückte ist ja, dass wir jetzt erst auch wirklich voneinander wissen, dass wir alle drei in Armut aufgewachsen sind.
Ja, ich wusste es auch von euch nicht tatsächlich. Stimmt, wir haben nie darüber gesprochen. Also wir können ja mal sagen, woher wir uns überhaupt alle kennen.
Ja, absolut.
Nämlich von Viva, also vom Musikfernsehen.
Genau, du hast interaktiv moderiert. Mhm. Ich habe Mixi Raw Deluxe moderiert, eine Hip-Hop-Sendung.
Und ich habe dafür gesorgt, dass ihr Gäste habt.
Du hast uns immer die Künstler und Künstlerinnen rangekarrt.
Und so lernt man sich natürlich kennen. Und weißt du, was ich interessant finde, dass du gerade eben gesagt hast, dass wir nie darüber gesprochen haben, weil das stimmt so nicht ganz.
Ah, echt? Okay, erzähl.
Es gab einen Moment, und zwar gab es ein Essen bei unserem Senderchef damals, wo alles gab es einmal im Jahr. Und da saßen wir in der Runde, also ich war ganz neu, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, du warst auch ganz neu. Und da waren natürlich Colin und Oliver Pocher und Mola, also alle, ja, Tobi Schlegel, ja. Sarah Kuttner, alle saßen wir da in dieser riesigen Runde am Esstisch und haben sehr gutes Essen bekommen. Und ich hatte so ein bisschen, ich muss zugeben, Zugangsproblematiken zu unseren KollegInnen. Also ich habe mich nicht so sofort heimisch gefühlt. Bei dir war das aber was anderes. Wir haben an diesem Esstisch instant connected. Mhm. Und am Ende gab es, ich weiß gar nicht, ob da noch D-Mark war, 50 Mark. Taxigeld. Und du und ich hatten eine ähnliche Wegstrecke und sind nach Hause gefahren worden. Und wir haben halt, wie gesagt, sehr viel geredet. Und ich habe dir angefangen, auch von meiner Familiengeschichte zu erzählen. Und dann bist du bei dir zu Hause ausgestiegen und dann bin ich mit dem Taxifahrer weitergefahren. Und der Taxifahrer meinte zu mir, Junge, so wird das nichts. Ich so, hä, was? Also du kannst doch nicht, der hat halt gedacht, wir hätten ein Date gehabt.
Aha, okay.
Du kannst doch nicht einer Frau sowas erzählen.
Ich finde das gerade total schön, dass du das erzählst. Ich muss sagen, ich kann mich wirklich nicht daran erinnern. Ich wusste auch, dass wir auf jeden Fall irgendwie so eine Connection haben. Und ich weiß auch, dass ich voll selten früher darüber gesprochen habe, wie ich so aufgewachsen bin und das auch immer eher so ein bisschen unter den Tisch habe fallen lassen. Und vielleicht haben wir uns da wirklich so ein bisschen verbunden gefühlt auch in so einem Moment. Und das fällt mir auch immer wieder auf mit Menschen, die ähnlich aufgewachsen sind oder mit ähnlich wenig aufgewachsen sind, dass man immer sich gleich irgendwie connected miteinander. Und ich finde, man spürt das auch. Also man merkt das Menschen auch an, wie sie natürlich aufgewachsen sind. Wahrscheinlich ging es uns sehr ähnlich. Also ja, ich war da ja auch ganz neu beim Musikfernsehen und kam so irgendwie aus dem Plattenbau rausgestolpert und bin so mit einer Tasche nach Köln gezogen und wusste ja gar nicht, was da irgendwie auf mich zukommt. Und ich möchte nur deswegen sagen, dass ich war sehr überfordert, glaube ich, damals mit vielen Sachen, dass viel überlagert wurde in meinem Gehirn, glaube ich, in der damaligen Zeit.
Wie spannend, so ähnlich geht es Falk und mir auch. Also wir haben erst vor, ich glaube, 2,5 Jahren darüber gesprochen oder wirklich voneinander auch gewusst, dass wir beide in Armut aufgewachsen sind und wir sind eher so Best Buddies, also telefonieren jeden Tag und schon irgendwie weird, dass man das erst so spät erfährt, wie ähnlich man groß geworden ist und freuen uns jetzt einfach, dass wir zu dritt da so völlig schambefreit und angstbefreit drüber sprechen können. Und die Frage ist natürlich, warum machen wir das erst jetzt?
Ja, also wenn ich jetzt von mir sprechen darf, dann wahrscheinlich, weil ich es ja gar nicht anders kannte und irgendwie auch immer dachte, ich bin so ganz normal aufgewachsen. Also für mich war das jetzt nicht, dass ich dachte, ach du Scheiße, ich bin hier in der absoluten Armut und das ist es jetzt wohl hier für mich, sondern ehrlich gesagt, ich mochte, wie ich aufgewachsen bin. Und das war jetzt nicht das schöne Haus mitten in irgendwie einer wunderschönen Metropole dieses Landes, sondern es war eben noch in der DDR auch, in einem Plattenbau, in einem Viertel, wo es auch ordentlich zur Sache ging. Und ich glaube, mir ist das zum ersten Mal richtig bewusst geworden, da war ich so 13, 14. Und da habe ich mich angefreundet mit Mandy und sie war in meiner Klasse und also ihr Papa war Arzt und die hatten eben dieses Haus. Und ich war damals zum ersten Mal in einem Haus und war so, meine Güte, das ist ja unfassbar. Wieso ist hier so viel Platz? Also da konnte man Treppen nach oben und nach unten gehen. Und ich glaube, da ist mir das zum ersten Mal so richtig aufgefallen, wie ich aufwachse, wie andere aufwachsen, dass man sich dann plötzlich so anfängt zu vergleichen. Und trotzdem fand ich mich in einer Situation wieder, in der ich mich trotzdem irgendwie total wohlgefühlt habe. Also es war nichts im Überfluss da und auch manche Sachen gar nicht. Und trotzdem kann ich gar nicht sagen, dass ich das schrecklich, schlimm oder fand oder irgendwas vermisst hätte. Also ich bin mit einer alleinerziehenden Mama groß geworden, mit meiner Schwester, die ist allerdings über 10 Jahre älter als ich, also relativ früh dann ausgezogen, sodass ich fast wie auch ein Einzelkind so ein bisschen am Anfang groß geworden bin. Ich hatte viele Freunde, so Jungsfreunde, war sehr schnell in dieser Hip-Hop-Szene in Erfurt und also mit 13 habe ich eigentlich so die Menschen kennengelernt in meinem Leben, mit denen ich auch bis heute zum Teil befreundet bin. Unter anderem ist es auch Clueso, der auch aus Erfurt kommt, so wie ich. Wir sind zusammen aufgewachsen und wir sind mit immer so meistens 20, 30, 40 Leuten um die Häuser gezogen, waren super viel auf der Straße unterwegs. Alle haben angefangen Musik zu machen, gebreakt, gesprüht. Also irgendwie war das so ein kreativer Raum, in dem ich mich zum ersten Mal extrem frei gefühlt habe.
Wie hast du dich denn vorher unfrei gefühlt?
Ich weiß nicht, ob unfrei, eher dadurch, dass ich ja ohne männliche Bezugsperson groß geworden bin, also ohne Vater. Und ich glaube, dass so ein bisschen diese Seite mit den ganzen, warum ich auch so viele Jungs früher als Freunde hatte, habe mich da auch an denen so oder an denen gemessen und wollte eher so ein bisschen so sein wie die.
Ich bin ja auch deutscher Hip-Hop-Untergrund, auch immer hauptsächlich mit Jungs befreundet gewesen. Da macht es gerade bei mir Pling, wo ich denke, liegt es auch daran, dass ich dann vielleicht heimlich auch irgendwie mich danach gesehnt habe, weil ich zu Hause keine männliche Bezugsperson hatte.
Also das hattest du auch nicht?
Hatte ich gar nicht. Mhm. Also ich bin auch mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen.
Du auch? Beide alleinerziehend.
Wir sind beide mit alleinerziehend.
Wir alle.
Ja, wir alle. Wir sind alle drei.
Zusammenhängig hier.
Ja. Und das
vielleicht ist es, also ich kann das für mich so beantworten, dass es für mich definitiv so war.
Eine Sache, die für mich in dieser, du hast es gerade Untergrund genannt, und das ist ja Hip-Hop in den 90er Jahren komplett gewesen, also zumindest die Szene, in der wir uns bewegt haben, die hat kommerziell und in den Medien so nicht in der Breite stattgefunden. Und ein Punkt, der für mich sehr wichtig war, das weiß ich heute aus der Rückschau, es war egal, wie viel Geld du hattest. Ja, du konntest teilnehmen an dieser Kultur, du bist mit offenen Armen empfangen worden und du hattest sofort eine Gemeinschaft, die eben nicht nach Status beurteilt wurde.
Exakt. Ich glaube, vielleicht ist das auch dieses Gefühl, was ich dadurch hatte, wir erobern uns jetzt diese Stadt. Und nicht nur diese, sondern wir sind dann auch zu den Battle of the Years gefahren, waren dann in Berlin irgendwie mit so einem Wochenendticket, wo man zu siebt mit 35, Mark oder so, dahin gefahren ist und haben dann, ich glaube, bei MC René gepennt und so. Also es war alles so einfach und gemeinsam. Ich habe dann auch mal versucht zu sprühen. Ich war richtig schlecht da drin. Ich weiß noch, da ist ein Kumpel von mir, Otten, der hat immer die Outlines für mich gemacht, weil ich es irgendwie hingekriegt habe. Und dann habe ich angefangen mit zu breaken.
Das zeigt mir so ein bisschen, das hat für dich dasselbe bedeutet wie für Steffi und mich, nämlich in der damaligen Zeit war ja in dieser Szene Geld einfach gar kein Thema. Ja, das hat keine Rolle gespielt. Aber außerhalb dieser Szene ist natürlich Geld ein Riesenthema gewesen. Und ich habe da eine Sache gelesen, und zwar hat das was mit Schokolade zu tun.
Ja, also das gab es bei uns einfach nicht. Also, bei uns war es immer so, dass wir natürlich alles hatten, was wir so brauchten an Lebensmitteln und so weiter. Aber jetzt darüber hinaus, alles andere war schon echt Luxus, ne? Also wirklich so, Schokolade war für mich so ein Riesending, weil das war nichts, was ich einfach so bekommen durfte oder mir kaufen konnte als Kind. Und wir haben eben, also wenn wir einkaufen waren, habe ich oft immer gehört so, nee, wir müssen jeden Groschen dreimal umdrehen, wir können das uns jetzt nicht kaufen, wir können uns das jetzt nicht leisten. Und dann bin ich einfach oft nach Hause und mit meiner Schwester, als sie noch bei uns gewohnt hat, haben wir uns Eier aufgeschlagen, also rohe Eier, und einfach Kakaopulver reingemixt und so zusammengemischt, und das haben wir dann geschlürft. Und das war unser Schokoladenersatz.
Welche Bedeutung hat Schokolade heute für dich?
Boah, eine riesengroße, wirklich. Es ist schräg, ne? Weil die Dinge, die man stark, glaube ich, nicht hatte in der Kindheit, die haben eine sehr große Bedeutung für einen irgendwann. Und so ist Schokolade in meinem Leben, hat einen richtig großen, wichtigen Faktor eingenommen. Wirklich, ich liebe es. Also ich esse fast jeden Tag Schokolade. Ich habe richtig so einen Hieper immer auch darauf. Und ich habe das Gleiche, und ich habe irgendwann drüber nachgedacht, warum das so ist, mit einem 2 Bonbons. Weil wir hatten natürlich niemals einem 2 Bonbons zu Hause. Und wir hatten aber ab und zu mal so ein Care-Paket von so Verwandtschaft aus München, noch in DDR-Zeiten. Und ich weiß, dass da immer genau ein einziges einem 2 Bonbon drin war. Was ich so gemeint fand, weil ich immer dachte, steht einem 2 drauf? Wie können die uns 1 schicken?
Aber wirklich?
Und es war so, dass ich das wirklich, also ich habe das einfach durchgeschnitten, um zwei zu haben. Ja. Und irgendwann habe ich angefangen, mir diese Tüten zu kaufen und mir reinzuhauen irgendwie. Und ich habe wirklich teilweise manchmal so eine ganze Tüte am Stück gegessen.
Also ich bin irgendwie total baff, weil ich jetzt auch in diesem Gespräch, ja, was sicherlich das persönlichste Gespräch ist, was ich hier mit dir hatte, auch so mitbekomme, wie viel krasse Gemeinsamkeiten wir hatten und wir uns sicherlich bei einem der ersten Battle of the Years auch über den Weg gelaufen sind, weil es gab nur eine Handvoll Mädels, die gebreakt haben in Deutschland. Da gab es nicht viele.
Was hat dich denn dann überhaupt von da, vom Hip-Hop-Untergrund zu diesem shiny Fernsehsender Viva gebracht?
Pure Verzweiflung. Ich wusste wirklich gar nicht, was ich mit meinem Leben machen sollte. Also wirklich, ich habe da nirgends reingepasst. Also irgendwie war das System nicht für mich gemacht, dass man so ein Abitur macht, dann irgendwie bei einer irgendwie oder BWL studiert oder irgendwie so ein bei einer Versicherungsdingens da anfängt, eine Ausbildung. Also ich hatte einfach wirklich nichts davon, habe ich gefühlt, dass ich das machen möchte oder dass mich das glücklich macht. Und das war so durch Zufall, weil eine Freundin von mir, die bei einer Versicherungsgesellschaft dann angefangen hat, eine Ausbildung zu machen, Michi, der bin ich bis heute wirklich sehr dankbar, weil ich glaube, ohne sie wäre mein Weg nicht so gekommen. Sie hat mich nämlich gefragt, ob ich ihr helfen könnte, ein Outfit für sie zu finden, für ihren ersten Arbeitstag bei dieser Versicherungsgesellschaft. Und dann bin ich mit ihr in die Stadt und habe ihr immer so Sachen in den Kleiderdings da reingeschoben, in diese Umkleidekabine, meine ich. Und zwischendrin lief da einfach Mola Adebisi über einen Bildschirm und hat erzählt, Leute, wir suchen eine neue Moderatorin. Wenn ihr Bock habt, bewerbt euch doch hier einfach mal bei Viva. Und dann dachte ich so, Michi, ich war so, das hört sich voll lustig an. Das hört sich irgendwie an, als hätte man da Spaß. Warum eigentlich, warum sollte ich das nicht mal probieren? Und ich bin, also sie ist nach Hause mit ihrem neuen Outfit und ich mit einer Idee von einem möglicherweise neuen Leben und habe dann so eine Bewerbung geschrieben. Und dann ging das so Schritt für Schritt, dass genau so am Anfang 3000 Bewerberinnen wohl gab. Und dann bin ich mit meiner Mutti, die hat mich dann nach Dresden gefahren. Dort gab es das erste Casting. Auf dem Weg dorthin habe ich mich dreimal übergeben, weil ich so aufgeregt war. Und ich habe auch das ganze Casting versaut und wusste gar nicht mehr, was ich da erzählen sollte, weil man musste so Texte auswendig lernen. Habe ich total Blackout gehabt. Bis sie meinten, hey, erzähl einfach mal irgendwas, was du heute so erlebt hast. Mach einfach mal. Und dann habe ich erzählt, so, ich habe heute schon dreimal gekotzt. Meine Mutti musste schon dreimal hier anhalten. Und ansonsten Dresden, tralala, habe ich so ein bisschen erzählt. Und das fanden die dann witzig anscheinend und haben mich dann weiter in die nächsten Castingrunden so mitgenommen.
Da wurdest du quasi offiziell so reingehoben in diese Welt, als neue Viva-Moderatorin vorgestellt und hast Stars getroffen. Wie war das für dich? Also auch von der Situation her, sich keine geilen Klamotten leisten zu können und dann stehst du plötzlich bei Viva in diesem Styling, in diesem Riesenraum, wo du dir quasi frei deine Outfits auswählen kannst. Wie war dieser Kulturschock für dich?
Ja, der war krass. Also, dass man dann plötzlich diese ganzen Klamotten hatte, das war also wirklich wie im Süßigkeitenladen stehen, ne? Dass man plötzlich alles so anziehen darf. Und also für mich war es ganz unfassbar. Ich weiß aber noch, immer als die Sachen dann, es gab ja dann immer saisonbedingt, mussten Sachen dann raus. Und ich habe dann mir jedes Mal, also nicht jedes Mal, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich immer so Säcke voll gesammelt habe.
Ich auch. Ich hab, ich
du hab, auch?
Ja, natürlich.
Aber
ich
weißt
heute
du, was
noch,
ich gemacht habe?
Wartest du auch Namensschilder in deinen
Sachen? Ja, na klar. Da waren die Namensschilder drin. Die haben die da so reingetackert. Und ich habe vor allen Dingen immer die ganzen Jungs-Sachen, sorry Falk, aber ich habe die ganzen coolen Schuhe und
wir
alles.
Wir haben nicht dieselbe Größe. Du hast mir nichts weggenommen.
Ich, doch, glaube ich schon, weil ich habe einfach alles abgezogen, was ging, habe es nach Erfurt gebracht.
Nein!
Ja.
Aber okay, ich sag mal, das ist auch
ich habe es dann den Jungs gebracht, weißt du? Also ich habe einfach geteilt, weil ich dachte so, was soll das? Also jetzt wird das hier alles weggeschmissen oder was? Doch bescheuert.
Das ist natürlich auch sehr krasses Crew-Denken. Ne?
Ich habe einfach alles mitgenommen, was ging.
Warst du die Erste, die aus dem ehemaligen Osten bei Viva als Moderatorin? Wie war das denn für dich?
Boah, das war voll ein Riesenthema. Ich weiß noch, dass Olli Pocher hat sich ungefähr fast jeden Tag darüber lustig gemacht, dass ich aus der DDR bin und so. Und das ist halt, das war wirklich so eine Zeit, wo ich dachte so, okay, ich wurde nie damit konfrontiert. Für mich war das gar kein Thema. Es war mir doch scheißegal, aus welcher Ecke Deutschlands ich komme. Aber für andere war das auf jeden Fall ein Thema. Also es war irgendwie etwas, womit ich offensichtlich hier und da auch angeeckt bin, aus welcher Region ich komme. Vielleicht habe ich auch deswegen mich damals gar nicht so richtig getraut, aus welcher Situation ich sogar komme.
Du meinst, wenn du das noch erzählt
hättest? Ja, dann wäre ich, glaube ich, da, dass ich glaube, es wäre schwer für mich geworden. Also das denke ich schon, wenn ich da noch erzählt hätte, ja, ich bin übrigens auch aus dem Plattenbau und ja, ich kenne mich ein bisschen auf der Straße aus und so. Ich weiß, wie man da so abhängt. Ich glaube nicht, dass das so gut gewesen wäre damals. Das war zumindest mein Gefühl, was ich so hatte. Und ja, ich hatte schon das Gefühl, vielleicht gehöre ich hier gar nicht so hin, aber jetzt bin ich da.
Du warst ja nicht nur da, sondern eins der Gesichter von Viva. Also du hast die wichtigste Sendung moderiert, das war ja interaktiv, montags bis freitags jeden Nachmittag, lief ja mega gut für dich. Und dann gibst du das auf für ein Volontariat beim NDR, um, das betonst du auch sehr, dass es dir wichtig war, das journalistische Handwerk von der Pike aufzulernen. Also nicht nur Texte abzulesen und als Sprechpuppe zu agieren, sondern wirklich an Formaten mitzuwirken. Und nach so einem Volontariat hast du natürlich dann auch so einen offiziellen Abschluss. Und da frage ich mich, ist dieser Abschluss, also dieser offizielle Abschluss, dieses Papier so wichtig für dich gewesen als Absicherung? Hast du noch Angst, dass du sonst wieder im Plattenbau landest?
Also das Gefühl habe ich immer, das habe ich ungefähr jeden Tag. Also deswegen bin ich vielleicht auch so dankbar für das, was ich machen darf und gucke auch wirklich anders mir so die Straßen an, durch die ich gehe, weil ich immer so denke, boah, ich weiß, wo ich herkomme und ich weiß, wo ich jetzt bin. Ich weiß, dass das ganz krasse, unterschiedliche Welten sind. Ich hätte niemals gedacht, dass ich da sein könnte, wo ich jetzt sein darf. Ich wusste nicht, dass das möglich ist. Und das hat viel Arbeit gekostet, auch bestimmt mit Glück, aber mit viel Fleiß.
Aber
und
genau,
trotzdem habe ich Angst, auf jeden Fall immer wieder, dass das trotzdem wieder so sein kann. Ich habe definitiv ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis, also bestimmt höher als bei anderen Menschen. Ich weiß nicht, ob es euch da auch so geht und ich überlege gerade für mich, ob es daher kommt, weil ich mich das oft frage, woher mein großes, hohes Sicherheitsbedürfnis kommt. Also ich kann auch oft nicht so gut loslassen. Vielleicht hat das alles ein bisschen damit auch zu tun, weil ich viel an Menschen festhalte. Manchmal auch an Menschen, die mir gar nicht so gut tun. Also das lerne ich immer besser, die gehen zu lassen, aus meinem Leben gehen zu lassen, loszulassen. Das ist aber sehr schwer, weil ich einfach genau mit diesem Crew-Gedanken, ich finde es irgendwie ein cooles Wort von dir, Steffi, weil das ist genau das. Vielleicht hat das irgendwie auch damit zu tun. Das finde ich total interessant.
Gibt es noch andere Bereiche, wo du heute noch Auswirkungen merkst?
Vielleicht auch aufgrund dessen, wie wir so groß geworden sind oder ich groß geworden bin, ist das Thema Vertrauen ja auch ein ganz sensibles und sehr besonderes. Also so diese Art Urvertrauen. Alles ist gut, wir leben gut, es ist alles friedlich, es gibt wenig Stress. Also bei uns gab es super viele Stressfaktoren jeden Tag. Es gab super viele Stressfaktoren in meinem Leben als Kind. Also einfach aufgrund all der Umstände. Also ich glaube, es ist eine super krasse Leistung von Eltern in der Situation, Kindern diese Sicherheit zu geben, trotz allem.
Kannst du so ein paar Stressfaktoren benennen? Was kann ich mir darunter vorstellen?
Also zum einen so im inneren Kern, also im kleinsten Familienkern gab es Stressfaktoren aufgrund der finanziellen Situation, ganz klar. Aber auch, es gab auch äußere Stressfaktoren. Also in dem Jugendclub, in dem wir groß geworden sind, also oder größte Zeit unserer Kindheit auch Jugend verbracht haben, gab es super viele Nazis, die uns dann da rausgescheucht haben. Ich wurde zweimal fast verprügelt von Nazis.
Springen wir mal ins Hier und Jetzt, ins Heute. Du machst einen Podcast, in dem es darum geht, dass Frauen ihre Finanzen in die eigene Hand nehmen und Geld investieren können. Und da habe ich mich halt gefragt, warum muss sowas eigentlich gemacht werden in unserer Gesellschaft? Wieso ist das nicht schon da?
Ja, das frage ich mich auch, warum es nicht schon da ist. Ich glaube, viele reden immer davon, man muss sich jetzt hier so auf Wellbeing und Mental Healthness und tralala, bla bla bla. Ich glaube, das ist totaler Quatsch. Also es hat seine Berechtigung alles und so, ja, sollen die alle machen. Das Wichtigste ist wirklich, sich finanziell auf eigene Beine zu stellen. Dann kannst du erst anfangen, über die anderen Sachen nachzudenken. Und ich finde, finanziell unabhängig zu sein, ist die maximale Freiheit. Und das versteht man, glaube ich, erst, wenn man das nicht hatte und niemals oder nie finanziell unabhängig sein konnte. Oder wenn man in eine Situation gerät, wo einem das plötzlich auf die Füße fällt, man das wirklich merkt, so scheiße, ich kann nicht aus dieser Beziehung raus zum Beispiel, weil ich habe gar kein Geld. Ich muss sagen, ich war vor einer Weile in einer Beziehung, wo drumherum die Leute, gerade die Frauen, die ich so kennenlernen durfte, die klasse Frauen waren, tolle junge Frauen, aber krasserweise ganz oft in diesen Situationen leben, dass sie mit einem sehr vermögenden Mann zusammen sind, weil diese Jungs alle in einem Beruf arbeiten, der das mit sich bringt, dass man relativ schnell auch in jungem Alter schon vermögend wird. Und diese jungen Frauen, also wirklich Mitte, Ende 20 eher, zu Hause sind, ja, ihre Nägel machen, ihre Haare machen lassen, wohl eher. Und ich immer dachte so, ey, ihr seid so tolle Frauen, ihr seid so tolle Persönlichkeiten. Bitte hört auf damit. Geht doch arbeiten. Ist doch scheißegal, ob ihr einen Typen an der Backe habt oder an der Seite habt, der im Grunde das macht, damit, also ihr müsstet das nicht machen, ich weiß, aber es ist euer Leben. Bitte macht euch nicht so abhängig von jemand anderem. Und ich glaube, also das hat mir auch nochmal sehr stark die Augen geöffnet. Ich finde es total wichtig, dass man jederzeit sagen kann, ich gehe aus einer Beziehung raus, wenn ich hier nicht gut behandelt werde, und habe auch die Möglichkeit, weil ich finanziell unabhängig bin oder aus einem Job, der mich nicht glücklich macht, der auch, wo ich auch vielleicht schlecht behandelt werde oder die ganze Zeit Überstunden machen muss oder was auch immer. Oder weil man einfach den Wunsch hat, sich zum Beispiel selbstständig zu machen, vielleicht als Frau Mutter ist und trotzdem gerne diese Wünsche, die man im Leben hat, verwirklichen möchte.
Was ich mich da frage, ist, wie einfach oder schwierig, würdest du sagen, ist es heute, finanzielle Unabhängigkeit als Frau zu erreichen?
Ich glaube, dass das nicht immer so einfach ist für Frauen, wenn sie Mütter sind, dann vielleicht auch wieder früh arbeiten gehen zu können. Manche können sich auch gar nicht leisten, nicht zu arbeiten. Das ist ja genau die andere Sache auch, die dann irgendwie nach ein paar Monaten wieder arbeiten müssen und dann vielleicht nicht zu Hause mit dem Kind irgendwie erstmal sein können, weil sie zum Beispiel alleinerziehend sind und natürlich auch finanziell darauf angewiesen sind, auf ihren Job. Grundsätzlich finde ich, sollte jeder für sich echt das Modell finden, was für ihn oder sie gut ist. Wenn ich Mutter wäre, ich bin noch keine Mutter, wenn ich es hoffentlich irgendwann bin, dann wäre ich auch voll gerne für mein Kind erstmal da. Und ich glaube einfach, also was mir wichtig ist, ist, dass gerade auch junge Frauen, die jetzt so 16, 17, 18, 19 sind, vielleicht ein Verständnis dafür bekommen, wie wichtig es ist, sich auf eigene Beine zu stellen, auch schnell eigenes Geld zu verdienen, was man mit dem Geld machen kann. Ich wusste das nicht mit 20, wie man Geld investiert. Ich finde, das war oder ist nach wie vor sehr männerdominiert. Und es gibt nicht so viele Frauen, die sich so öffentlich damit so auseinandersetzen, beschäftigen. Und da bin ich eine von denen, die das tun und auch andere Frauen ja dazu ermutigen wollen, sich mal anzugucken, was habe ich denn auf dem Konto, was kann ich denn damit machen? Und vor allen Dingen auch zu frühzeitig sich zu überlegen, wie man gerne leben möchte und was es auch dafür braucht und wie man eben smart Geld investiert, sodass es auch irgendwie richtig sexy wird, sich mit dem ganzen Thema zu beschäftigen, weil ich finde, das ist es nämlich. Und ich finde, das ist ein richtig cooles Thema, womit man sich eben irgendwie auch Freiheit erkauft, erkämpft, wie auch immer, wenn man es sagen möchte. Aber am Ende ist es genau das, also Freiheit.
Trotzdem die Frage, gab es so einen Moment, wo du, also gibt es das, gibt es einen Moment, dass du nicht mehr in Armut lebst, dass du dieses Gefühl hast?
Ja, das habe ich schon natürlich. Ich glaube, bei mir ist das jedes Mal, wenn ich Lebensmittel einkaufen gehe, so. Also ich war zum Beispiel
jedes Mal
denke ich mir, das ist so krass, ich gucke gar nicht auf die Preise. Und mir wurde es ganz, ganz krass bewusst, als ich bin mit meinem Neffen, am Anfang der Pandemie habe ich mal 2 Wochen mit meiner Schwester, mit meinem Neffen und so nochmal bei Erfurt gewohnt. Und dann war ich mit ihm auch mal im Supermarkt. Ich habe einfach so ganz normal die Sachen genommen, so wie ich sie immer in den Einkaufskorb quasi packe. Und er meinte irgendwann so zu mir, ist ja irgendwie total krass, dass wir jetzt mal diese Sachen irgendwie alle einkaufen und du guckst auch gar nicht so richtig, was kostet, ne? Und ich so, Ach ja, stimmt. Du hast total recht. Also da ist mir das nochmal richtig krass bewusst geworden, dass ich darauf offensichtlich nicht achte. Aber das heißt nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel ab und zu, ich hasse das, Klamotten einkaufen zu gehen, wirklich versuche es zu vermeiden, so gut es geht. Aber es war neulich mal wieder so weit, da brauchte ich halt einfach was Neues. Und dann habe ich auch nicht auf den Preis geguckt und dann habe ich aber die Endsumme gesehen und dachte so, hä? Was? Wie kann das denn jetzt hier sein? Und dann habe ich irgendwie Teile wieder zurückgebracht.
Was würdest du denn sagen, bleibt von der Armut, in der man aufgewachsen ist?
Auf der Negativseite würde ich sagen, immer ein starkes Bedürfnis oder auch eine kleine Befürchtung. Also immer irgendwas, was so unten drunter mitschwingt, unterschwellig, so mitwabert. Das Bedürfnis nach Sicherheit, nach sich gut aufgehoben zu fühlen, bei sich mit sich selbst so gut aufgehoben zu fühlen und auf der positiven Seite dafür das auch zu tun, dass man sich gut aufgehoben fühlen kann. Also selbst und Eigenverantwortung zu übernehmen.
Dann danken wir dir auf jeden Fall.
Vielen Dank euch.
Danke für das Gespräch.
Es war wirklich ganz toll.
Ja, vielen Dank für deine Offenheit und deine Zeit.
Danke.
Wir haben irre viel Spaß gehabt.
So, richtig schön.
Das nach 20 Jahren.
Stimmt.
Ja. Wirklich schön, danke.
Bis in 20 dafür. Jahren wieder. Normalerweise an dieser Stelle reflektieren Steffi und ich ja zusammen über das Gespräch. Steffi kann aus produktionstechnischen Gründen aber im Augenblick nicht hier sein und deswegen mache ich das heute alleine. Und es geht auch gar nicht so sehr um das Gespräch, was wir eben gerade gehört haben, sondern jetzt am Ende der letzten Folge geht es auch mal darum, zusammenzufassen, was zieht man aus diesen 5 Folgen. Und ich persönlich, mir sind diverse Dinge aufgefallen über die ganzen Gespräche hinweg. Da ist zum einen die Angst. Also das habe ich bei allen gespürt. Das geht mir persönlich im Grunde auch so. Nämlich die Angst, wieder arm werden zu können. Was dazu führt, dass das schwerfällt zu chillen. Also man kann sich nicht gut entspannen, weil man wie auf so einer Flucht ist. Auf der Flucht vor der Armut. Und ja, das dauert lange, bis man in so eine Ruhe irgendwann mal reinkommt, weil das immer im Hinterkopf sitzt. Und es dauert eben auch, für viele Personen ist mir aufgefallen, dass sie sich nicht mehr schämen. So. Eine andere Sache, die mir aufgefallen ist, die ich sehr wichtig finde, ist, dass alle so Personen oder Orte hatten, die ihnen geholfen haben, eine Perspektive zu entwickeln. Also das können ganz unterschiedliche Personen sein. Bei mir zum Beispiel ist das meine Mutter, die mir da sehr geholfen hat, aber wenn zum Beispiel in der Familie, in der man aufwächst, da, wenn das nicht funktioniert, wenn da eben aus unterschiedlichsten Gründen das nicht klappt, dann können das auch völlig Fremde sein. Also es kann Politiklehrer sein, es kann ein Verein sein, eine Nachbarin oder die Patentante bis zur Kirche. Was bedeutet, auch du kannst das sein, die du hier gerade zuhörst. Du kannst diese bedeutende Person sein, die da helfen kann. Und eine andere Sache, die man auch hinzufügen muss, ist natürlich, dass so negativ das alles ist, alle haben versucht, etwas Positives daraus zu machen. Und es ist in unterschiedlichen Wegen und Bahnen hat das dann am Ende funktioniert. Manche haben sehr harte Konsequenzen gezogen. Andere haben zum Beispiel mit ihren Eltern sich ausgesöhnt. Also bei Hatice ist mir das zum Beispiel aufgefallen, dass sie verstanden hat, das war mein Gefühl, wie hart ihre Eltern das hatten und dass darin die Gründe lagen für das, was sie als Kind erlebt hat. Das ist auf jeden Fall absolut bewundernswert. Und man muss auch sagen, wir hatten jetzt hier 5 Menschen zu Gast, die gar nicht mehr arm sind. Ja, die sind teilweise sogar meilenweit davon entfernt. Aber das ist natürlich keine repräsentative Befragung, die wir hier durchgeführt haben. Ja, das System ist für sehr viele Menschen nach wie vor nicht durchbrechbar. Nicht jede Lebensgeschichte läuft so wie die der 5 Gäste oder jetzt von Steffi und mir. Und ich glaube, am besten kann man das klar machen, wenn man sich bewusst macht, für jede Person, die man sieht, die das aus der Armut herausgeschafft hat, für jede dieser Personen gibt es Tausende, die man nicht sieht, die das nicht geschafft haben. Ja. dir hat diese Folge gefallen, dann hast du jetzt die Möglichkeit, in der ARD Audiothek auch alle anderen Folgen unseres Podcasts auszuchecken, denn die sind schon alle online. Und in dieser ARD Audiothek, da gibt es auch noch andere coole Formate, nämlich zum Beispiel Starthilfe, der Musikpodcast mit den Stars von morgen. Wollt ihr zum Beispiel wissen, wer die nächste Nina Chuba oder der nächste Nico Santos ist? Dann müsst ihr unbedingt diesen Starthilfe-Podcast mit Erin Selçuk auschecken. Denn er hat jeden zweiten Donnerstag die talentiertesten Newcomerinnen und Newcomer zu Gast, die morgen jeder schon kennen wird. Dabei packen zum Beispiel Pop-Punkerin Esther Graf, Sänger Levent Geiger oder TikTok-Queen Claudie June ihre persönlichsten Geschichten aus. Holt euch in Starthilfe den Sound von morgen zu euch nach Hause. Den Link zur aktuellen Folge, den findet ihr in den Shownotes.
Arm und Trotzdem ist ein Podcast von Enjoy, vom NDR. Gehostet von Steffi Kim und Falk Schacht. Projektleitung Konstanze Tönnissen. Mit dem Team Isabel Scholz, Gina Toneik, Katharina Marenholz, Max Roloff, Merle Hömberg, Marvin Leesch und Dennis Terrei.